Timing ist der neueste Titel vom neuesten Comedy-Programm von Charles Nungela. Es ist mittlerweile das vierte Programm von ihm. Und es geht darum, eben nicht zur richtigen Zeit am nicht richtigen Ort zu sein, was das mit seinem Leben und seiner Karriere zu tun hat. Und wie ist Papi zu sein und wo er ja sonst so überhaupt im Leben steht, das finden wir heute raus. Schön bist du da.
Dankeschön für die Einladung.
Gut gelaunt am Tag, wo schönes Wetter ist, aber draußen die Welt immer halb untergeht in den letzten paar Tagen. Wie geht es dir so?
Ja, du, eigentlich gut, müde. Freue mich auf heute Abend. Ich habe eine Show im Kanton Aargau wieder mal seit langem. Aber schon ein bisschen besorgt wegen allem, was jetzt in der letzten Zeit läuft. Obwohl für uns Komiker ist es fast.
Schizophren, oder? Es ist irgendwie auch ein Material, oder? Also am Schluss, ihr dürft ja über all diese Themen gute Art und Weise
auseinandersetzen.
Ja, genau.
Ich sage, wir sind nämlich wie Waffenhändler. Also wir freuen uns, amigs, wenn etwas schief läuft, weil wir wissen, es gibt Material.
Es gibt Material. Ja, genau.
Leider.
Furchtbar.
Ja.
Du hast jetzt das Thema Timing gewählt. Also eben nicht das perfekte Timing. Erzähl mal, wie bist du auf das Thema gekommen? Ist denn bei dir schon ganz viel schief gelaufen im Leben, weil du am falschen Ort zur falschen Zeit?
Und wie? Nein, für mich ist immer... Meine Mom hat mir auf die Idee gebracht, weil sie hat mir immer gesagt, Timing ist alles im Leben. Und sie sagt das immer wieder. Sie sagt wieder, Charlie, Timing ist alles im Leben.
Wie ist denn sie da drauf gekommen?
Sie hat mir dann als Beispiel, das weiss ich noch, hat sie mir dann gesagt, du könntest die Liebe von deinem Leben begegnen. Aber wenn das Timing nicht stimmt, ihr würdet einfach aneinander vorbeilaufen. Was sie mir damit hat wollen sagen, ist, du kannst vieles nicht steuern. Einfach genieße einfach oder bist froh für das, was du hast. Das hat sie, glaube ich, mehr oder weniger, will ich sagen. Und während dem Programm schreiben, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gedacht, bei mir ist auch das Timing stimmt meistens nie.
Wann hat denn in deinem Leben das Timing eben genau gestimmt, wenn du jetzt so zurückschaust auf deine Karriere?
Ich glaube, ich konnte nicht mehr das bestimmen. Aber ich glaube, das Timing einfach, dass ich den Comedy angefangen habe, wenn ich das angefangen hatte, ist, glaube ich, perfektes Timing. Es hat nicht viele in der Schweiz gegeben, die das gemacht haben. Das heisst, wir waren Exoten am Anfang. Mhm. Und ich war der einzige Dunkelhäutige. Auch dann ist auch.
Das ist ein USP.
USP, falsch halt auf. Das heisst, das ist wirklich zwar nicht gesteuert, aber das war perfektes Timing. Ja.
Hat es noch ein anderes perfektes Timing gegeben? Im Privaten?
Im Privaten?
Deine Frau. Hast du nicht? Ist das, dass deine Mami gesagt hat, du hast erkannt, dass es die richtige Zeit ist?
Ja.
Das ist die grosse Liebe.
Ja, das habe ich auch. Das, das Timing ist auch. Da habe ich nicht.
Sie ist nicht an dir vorbeigelaufen.
Nein, nein, sie hätte nicht können an mir vorbeilaufen.
Wieso bist du vorne angestanden?
Nein, wir haben müssen. Der Stefan Büsser hat uns zu seinem Dad den eingeladen nach Spanien. Und einen Tag, bevor wir abgeflogen sind, hat Joel gemeint, hey, ich bin an einem Geburtstagsfest eingeladen. Und dann, es war gerade eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, hey, ich möchte mich nur auf meine Arbeit drauf konzentrieren. Keine Ablenkung, nichts. Also ich war wirklich so. Und dann hat er gedacht, komm, ich begleite Joel, nehme einen Drink und dann gehe ich. Mhm. Und dann läuft er rein und sie sitzt dort in der Ecke und ich weiß nicht, warum der Joel das gemacht hat. Anscheinend habe ich zu lange geschaut. Anscheinend bin ich reingekommen, der ganze Tisch hat geschaut, aber ich habe sie so wie angestarrt. Und der Joel hat dann mega auffällig mit dem Ellbogen so gemacht. Und ich schaue an, so wie so, was machst du? Und ich habe jetzt alle gemerkt.
Du bist da wieder rausgekommen, du?
Ich bin gar nicht aus dem rausgekommen. Ihre Kollegin hat einen Stuhl genommen und ich fand, du sitzt jetzt da. Und ich denke, oh Gott, nein.
Du, dann ist das aber Liebe auf den ersten Blick.
Ja, ich habe glaube
ich. Hast du sie gesehen und hast gewusst, ist das deine Frau vom Leben?
Nein, ich habe einfach geschaut und gedacht, das ist eine Hübsche. Und ich glaube, viel mehr habe ich nicht überlegt. Und dann ist von einer Sache zur anderen, bin nach Spanien zurückgekommen. Sie wusste, ich lande in Basel. Und sie ist
halt dort gestanden?
Nein, sie hat mir dann geschrieben, es wäre cool, wenn du zurückkommst, bevor du heimgehst, dass wir uns sehen. Und genau ist es so gewesen. Und dann ist einfach dort weitergelaufen. Ist nur das Timing bei mir hat überhaupt nicht gestimmt. Und dann stehen wir dort, glaube der heißeste Tag von der Schweiz. Und sie hat, da war frei gewesen. Und wir stehen in einer Reihe, haben gerne ein bisschen zu trinken wollen kaufen. Es ist todruhig. Es stehen, glaube ich, 12 Leute an. Und ich lang sie ganz kurz wirklich da an die Schulter und sage, oh, du bist mega heiß. Und sie dreht sich um und schaut mich komisch an. Und ich so, oh nein, du bist heiß, so heiß. Aber nein, du bist schon heiß. Aber nein, scheiße. Und die anderen Leute haben mich angerufen, wie bist du?
Dann dachte ich, was ist denn das für eine? Offensichtlich kann man es nicht machen. Hey, aber das hat zu der grossen Liebe geführt, oder?
Ja. Ja.
Weiss man eigentlich als Mann am so, das ist die Frau von meinen Kind?
Ich glaube, am Anfang sicher nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das überlegt hatte. Ich glaube, das kommt erst mit der Zeit, wenn alles
passt.
Ja, oder stabil wird, wenn alles so wie normal läuft. Das ist ein normaler Ablauf im Leben. Und vor allem, wir haben so einen speziellen Job. Es ist mega schwierig, jemanden zu finden, der damit klarkommt. Ja. Und wenn du mal jemanden den findest und weißt, hey, sie ist nach 2 Jahren immer noch da.
Es ist noch easy so mit dieser Situation.
Ja, das noch sein.
Dann muss man sie heiraten. Bist du geheiratet?
Nein, ich bin nicht geheiratet.
Wir sind in wilder Ehe.
Ja, wilder Ehe. Aber uns hat sicher, also Covid hat garantiert den Prozess beschleunigt. Wir haben das kennengelernt, 6 Monate später ist Covid gekommen und dann bist du gerade auf ein Land gekommen.
Dann musst du einfach. Es ist die beste Probe.
Dann ja, es war wirklich die beste Probe. Gewesen. Genau, ja.
Und, hey, jetzt bist du zweifacher Papi.
Ja. Kommt schnell.
Du, wie ist das, du mit zwei? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Du so mit einem 6-Monat-Altigen und einem 3-Jährigen.
Ja.
Bist du, so, du bist wahrscheinlich ein mega cooler Papi, oder?
Ich würde sagen, ich hoffe es. Zumindest meine kleinen, beide lachen mega viel.
Das wundert mich jetzt irgendwie nicht so.
Nein, aber der Kleine, der lacht schon extrem viel. Er ist erst 6 Monate, aber er ist wirklich am Morgen. Du sagst ihm, hoi Leo. Er strahlt den ganzen Tag. Meine Kleine, die hat Temperament. Sie liebt Sport.
Das wundert mich eigentlich auch nicht.
Ja, ist gerne draußen. Das heisst, wenn ich die heim bin ich voll. Da bin ich voll.
Ja, aber es ist eigentlich noch cool, dein Job, oder? Weil mit Kind, du arbeitest abends, du bist echt den Tag durch da, wenn sie auch rum sind. Also eigentlich so, jetzt so rein von der Präsenz her, kannst du wahrscheinlich viel mehr bieten als Papi, wie viele Männer, die irgendwie so 8 to 5 arbeiten.
Extrem. Das heisst, wenn ich keine Sitzungen habe oder nichts habe durch den Tag, kann ich einfach am Morgen aufstehen, dann bin ich mit den Kids zusammen, bis ich muss abfahren an eine Show. Das ist meistens am Nachmittag um 4, 3. Das heisst, bis dann bin ich mit den Kids dort. Und am Abend vermisse sie einem schon. Aber sie weiss ja, ich komme ziemlich spät heim. Und wenn ich heimkomme, komme ich immer Hallo sagen. Das heisst, sie weiss, wenn ich dann heimkomme. Und mitten in der Nacht ruft sie mich schon abends. So, sie weiss es dann. Ist Papi da? Ich sage, ja, Schatz. Dann kriegt sie so ins Bett rein. Und dann kommt sie mit mir, mit der Decke. Ich muss ihm sagen, das ist mein Decke. Ja!
Gott, ja. Aber es ist schon das Schönste im Leben, nicht? Also die hey, Situationen, schönste. Wenn sie dann so dich auch nicht kuscheln und so, oder?
Ja, also für mich ist auch einer der schönsten Momente ist einfach zu sehen, das, was du weitergibst, dass es doch angekommen ist und sie wieder holt das. Ich meine, wir sind draussen, nein, nicht draussen, wir sind...
Das erste Vorbild.
Ja, wir waren irgendetwas am Spielen in der Nacht. Und jetzt redet sie wirklich wie eine Baslerin. Kommt so, Papi, kannst du bitte am Boden sitzen? Ich muss dir etwas sagen. Und dann sitzt sie dort her und dann sagt sie, ja, ich muss meinen Leopard holen. Dann steht sie auf und sagt, okay, musst einfach schnell da bleiben. Musst keine Angst haben. Wenn du Angst hast, kannst du mich rufen. Ich bin immer da. Und dann läuft sie und ich denke, oh Gott, nein, ja! Das ist immer, was ich sage, oh Gott! Und dann merkst du halt, weißt, die Sicherheit, die du ihr gibst, versucht sie das bei dir. Oh, das ist einfach absolut süß. Nein, mega schön.
Du, sag mal, gibt es eine andere Perspektive auf deine Mami? Weil deine Mami hat nämlich 5 Kids gehabt. Und war allein gewesen, oder? Muss ich so sagen, dein Papi ist mit 5 gestorben.
Ja, genau.
Und deine Mami war allein gewesen, mit 5 Kids. In Afrika?
Ja. Also ich ziehe meinen Hut von meiner Mutter.
Da haben wir übrigens total herzlich.
Ja, genau, ja. Ich sage meine Mama immer so, du bist Psychopathin. Mehr als zwei Kinder weiss ich nicht. Wirklich, bin ehrlich, ich weiss nicht, wie Leute das arbeiten. Von mehr als zwei Kindern, das ist schon... Also ich liebe meine Kinder, aber mehr als zwei. Ich weiss nicht, wie du so viel Liebe hast. Aufmerksamkeit kannst du geben, dass sich die Kinder nicht irgendwie vernachlässigt fühlen oder so. Und dann noch das allein machen. Wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich zum Teil schon ein schlechtes Gewissen.
Wenn die Mami gegenüber?
Ja, ja, wenn ich denke.
Wenn du denkst, du bist der Fünfte und der Letzte
und
der Kleinste.
Ja, und dann irgendwie, ich merke jetzt gewisse Sachen, die sie mir gesagt hat, hey, wenn du älter bist, verstehst du es dann? Und ich denke, jetzt bin ich älter und denke, oh, ja, jetzt hat sie recht gehabt. Und dann habe ich mega schlechtes Gewissen. Ich denke, oh, wie viel Ärger ich unnötig daheim gemacht habe.
Wann hast du Ärger gemacht in welchem Alter? Wenn du hast, ich kenne dich jetzt auch schon länger, ich kenne dich deine Geschichte. Du hast eigentlich eine verrückte Geschichte, oder? Für das, was du heute machst und wie du drauf bist. Oder? Viele würden sagen, höchstgradig traumatisiert. Mein Papi ist mit 5, als du 5 warst, ermordet worden. Ja. Das kann sich gar niemand vorstellen, was das irgendwo heisst. Oder? Ja. Also hochgradig traumatisiert, die sind dann geflohen, nachher in die Schweiz rein. Geflohen. Wenn du jetzt so auf deine Kindheit schaust.
Ja.
Wie schaust du da auf die Zeit zurück? Jetzt hast du den Kontext einfach so selber dürfen
mitnehmen. Ich eigentlich gut, weil es ist eben so, dass in Afrika, glaube ich, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich das auch gesagt.
Ja.
Wir brauchen ein ganzes Dorf, um ein Kind grossziehen. Und bei uns haben meine Cousins und Cousinen neben da gehabt. Das heisst, auch wenn rundum ein paar Sachen passiert sind, die nicht gut waren, haben wir trotzdem alles gehabt. Also, weißt, wir hatten Familie, Freunde, zu essen, ein Dach über dem Kopf. Wir haben gelacht, wir haben getanzt. Eigentlich eine mega, mega schöne Kindheit. Und auch wenn
es ist mega schön, dass du das so kannst sagen, weißt?
Definitiv. Ja. Und ich glaube, viele Leute haben immer das Gefühl, wenn sie hören in Kongo, was denn war, dass mein ganzes Leben so war, stimmt nicht.
Ja, nein, es ist natürlich ein sehr kleiner.
Ist schon ein kleiner Teil, weil 70% von meiner Family klassisch Afrikaner sind Akademiker. Es sind alle immer die Ärzte, Anwälte. Das heisst, es ist uns eigentlich nie so schlecht gegangen. Aber trotzdem eben die Umstände mit Apartheid zusammen, die Unterdrückung und sagen, die Hautfarbe ist besser als die andere, das prägt einem schon. Aber trotzdem, wenn man das alles wegdenkt, hat man trotzdem eine schöne Kindheit gehabt. Und ich würde es nie im Leben täuschen für etwas anderes, weil das macht mich aus als Mensch.
Ja, absolut. Ich meine, es prägt dich sehr. Es ist einfach sehr wunderbar, weißt, wie du es ja geschafft hast, so das Licht in dir zu warten. Nur schon, wenn es immer, wenn man dich sieht, oder? Es geht dann die Zune auf, wenn man dich anschaut, oder? So, du drehst das in deinem Herzen irgendwie mit. Weißt du, was das ausgelöst hat? Oder was das ist, was du da hast und wahrscheinlich schon seit der Kindheit hast? Weil du bist ja eigentlich wie deine Kiddies oder deine Geschwister, die immer da waren, die alles lustig so humorvoll reingezogen hat, egal welche Situation war. Woher kommt das Strahlen, das Licht oder so? Wo hast du das gefunden?
Hey, ich glaube, es kommt von so, wie sie mit mir umgegangen sind. Weil meine Brüder und meine Schwestern haben dann immer gesagt, solange du jüngst noch lacht,
ist alles gut.
Ist alles okay. Und ich glaube, das hat ihnen so wie Kraft gegeben, mich zu unterhalten oder mich glücklich zu halten. Es war so ein Hin und Her gewesen. Und mein Onkel, Tonton Jachin, der war einfach ein ultra lieber Mensch. Und der hat mir, glaube ich, Empathie beigebracht. Aber wirklich seit klein. Er hat mir so Zeug gesagt wie, mir kann Menschen helfen, nur nicht, weil man muss, sondern weil man es einfach kann. Und es ist so ein Satz, der mir bis heute blieb. Ich muss helfen, weil ich muss. Ich kann helfen, weil ich einfach kann. Und da hat mir immer geholfen, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und sie haben uns auch während dem Essen haben wir das auch gemacht. Bevor du gegessen hast du immer Danke gesagt. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt, hoffentlich die weniger haben als wir, dass sie auch etwas können. Und das erinnert dich. Und du nimmst immer das wahr, was du dann hast. Mhm. Und somit bin ich immer mehr oder weniger in meinem Leben zufrieden.
Das ist aber schön. Bist du auch ein Role Model in deinem Leben?
Oh, extrem. Extrem. Das ist so ein lieber Mensch. Und egal, was schief gelaufen ist, du hast immer gemerkt, wie er die Situation wahrnimmt, aber immer das Gute sucht und findet so, hey, Wir kennen das Problem, wir kennen die Lösung. Abgeschlossen. Er hat nie wollen zu lange über das Problem nachdenken. Das ist auch, er hat immer gesagt, wir verbringen 70% von der Zeit über das Problem nachzudenken und 30% über die Lösung. So, weißt du, wie viel Zeit du würdest sparen, wenn du das umgekehrt würdest machen? Und bis heute sagt er mir das.
Du wirkst ja, also, wenn du auf die Bühne kommst, als ob du total chillt wärst.
Ja.
Wo ich verstanden habe, du bist auch einer, der muss schauen muss, dass die ersten 15 Minuten gut laufen. Dann redest du das x-mal durch, oder? Ja. Kennt das übrigens? Aus Bitches?
Ja.
Aber du bist mittlerweile ansprechbar, eine Stunde vorher, oder? Früher durfte ich nicht ansprechen.
Ja. Also früher war es schon viel, viel schlimmer. Jetzt ist es besser geworden. Aber nicht mal Gegenstände haben mir geholfen, sondern Erfahrungen. Nämlich, ich bin dann Fallschirmspringen, das Prüfen machen oder gemacht. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich aus dem Flieger rausgekommen bin, für die Todesangst, die ich gespürt hatte.
Keine, ja.
Und dann bin ich... Ah, du hast auch schon mal gemacht? Und dann bin ich am Boden... dann bin ich am Boden angekommen, bin, einen Tag später hatte ich eine Show. Und automatisch hatte ich viel weniger Angst, weil ich so wie gewusst habe, es gibt Sachen, die viel heftiger sind.
Wie das, was du da eigentlich machst.
Als jetzt das. Und seither ist es einfach besser geworden. Also ich habe es immer noch. Also ich bin immer noch mega nervös vorher, aber es ist viel besser geworden.
Es ist viel besser geworden, aber du kannst es besser handeln. Einer, der das, glaube ich, sehr gut noch nachvollziehen kann, ein Freund von dir. Oh. Haben wir natürlich mal zu dir befragt und wollen wissen, was dich eigentlich so auszeichnet. Du musst mal schauen, wer uns etwas geschickt hat. Bitte schön.
Der Charlie ist privat ein sehr offener Mensch, ein sehr einfühlsamer Mensch und natürlich auch ein sehr kommunikativer Mensch. Und ich glaube, die Kombination ergibt das, was wahnsinnig viel überrascht jetzt, dass er privat sehr, sehr, sehr lustig ist. Also mit ihm hat man immer eine gute Zeit, immer am Lachen. Er ist auch sehr, sehr selten schlecht drauf. So. Trotzdem gibt es natürlich auch beim Charlie noch ein bisschen Verbesserungsbedarf im ein oder anderen Bereich. Zum Beispiel in der Kommunikation. Also vielleicht wünsche sich nicht nur ich, sondern auch zwei, drei andere, dass er nicht immer etwa 45 Nachrichten offen hat, die er noch beantworten muss. Und ich glaube, in der Kommunikation könnt ihr das ein oder andere Mal ein bisschen besser zuhören? Stichwort Krevettencurry.
Okay.
Oh. Jetzt musst du uns helfen.
Touché. Touché.
Krevettencurry? Ja. Was ist denn das mit dem Krevettencurry?
Ja, Krevettencurry ist... wir sind... Ich bin allergisch auf Krevetten.
Du? Ja. Okay.
Und wir sind in den USA und dann haben wir das Essen bestellt.
Man muss jetzt sagen, ihr seid zusammen Touren, gell?
Ja, genau.
Ihr habt euch also in Amerika auf die Bühne gestellt.
Genau, und dann eben haben wir ein paar Leute kennengelernt, sind einmal zur Nacht. Und die haben dann das Essen bestellt. Und ich habe nicht gedacht, dass ich das sagen muss. Weil ich habe nie Krevetten gehört. Und dann der eine sagt mir so, hey, willst du probieren?
Oh Gott.
Und ich probiere es. Und zwei Minuten später frage ich, Chef, ist mir heiß da hin? Und alle so, nein. So, ich bin noch mal.
Oh Gott.
Und dann irgendwann schauen sie mich an und sagen, du, ist alles okay? So, nein, ich kann nicht atmen. Und die haben Panik gehabt, die haben richtig Panik gehabt.
Und du aber auch?
Nein, ich habe eben dann gelernt, sobald Panik kommt, wird es nur noch schlimmer. Deswegen habe ich gewusst, beruhigen, ich werde nicht sterben. Es fühlt sich nicht gut an, aber ich überlebe es. Und für ihn ist es, glaube ich, nicht so lustig.
Er hat das Gefühl, du stirbst.
Ja, er hat das Gefühl gehabt. Ich weiss noch, wie ich mich angeschaut habe. So. Mit dem her, ja. Und mit der Kommunikation, ja, hat er recht.
45 offene WhatsApp-Nachrichten. Was heisst das?
Viel zu viel von diesen WhatsApp-Gruppen. Heutzutage machen die Leute für alles eine WhatsApp-Gruppe. Wir treffen uns am Wochenende bowlen. WhatsApp-Gruppe. So. Wir gehen in die Ferien. WhatsApp-Gruppe. Ja, dann fange ich an zu muten. Und dann irgendwann ist...
Bist du nicht mehr in dieser Gruppe aktiv?
Juhu, ich gehe nicht mehr so oft nachher rein, weil wir machen hier jedes Wochenende irgendeinen Chat auf. Von dem her, ja, hat er recht. Das könnte ich schon ein bisschen besser machen, Joel.
Künstler sein, das sieht immer so toll aus. Aber da, eben, es gibt viel Ängste. Ja. Du kommst mit dem Programm raus, du weißt, wie es ankommt. Wer die Tickets kauft oder so. Oder das kennst du auch alles bestens. Wie gehst du mit dem?
Es ist ein Risikojob. Also Hochrisiko. Ich könnte ein falsches Wort jetzt gerade sagen und meine Karriere wird vorbei. Und das weiss man auch. Und wie ich die Ängste wegstecke, ist einfach, dass ich weiss, warum ich es mache. Und das ist immer der Moment, wenn Leute nach der Show kommen und sagen, hey, ich hatte einen miesen Tag gehabt. Und du einfach, ich einfach zwei Stunden können alles vergessen. Und das gibt mir so viel Kraft. Und deswegen weiss ich, ich mache etwas Gutes. Und egal wie blöd mein Tag ist, wie viele Ängste ich habe, es gibt immer irgendjemand anderes, der noch einen schlechteren Tag hat als ich. Von dem her kann ich es mir nicht leisten, auf der Bühne stehen und schlechte Laune haben. Und deswegen mache ich es. Aber eben durchaus viel risikofremde Einflüsse, wo du nichts kannst machen kannst, wo du einfach kannst darauf reagieren kannst. Und ich sage immer den Leuten, wenn du das willst machen, musst du immer einen Plan B haben. In dem Sinne Plan B. Falls du nicht kannst auftreten kannst, bin ich gut versichert. Falls mir etwas schief läuft, kann ich überbrücken, so Zeug. Und wenn du das hast, geht das schon extrem.
Schlafen auch schon mal ein Bierwitz besser. Was ist denn deine grösste Angst? Viele Künstler, die hier sitzen, sagen immer, die grösste Angst ist eigentlich das Geld, oder?
Ja, das Geld, nein, ich glaube, bei mir ist eher meine Stimme. Dass meine Stimme weggeht. Wenn ich keine Stimme mehr habe. Ja, wenn ich keine Stimme mehr habe.
Ja, dann wird es schwierig.
Dann kann ich nicht mehr. Ich
kann Pantomime nicht mehr will sich dann anbieten.
Ich weiss nicht, ob ihr Leute das würdet wollen sehen wie ich. Nein, und das ist schon so, weil es ist schon ein Job, der von heute auf morgen.
Also Existenzangst, das hast du nie gehabt, so im Sinne von
Also während Covid, glaube die ersten zwei Monate, habe ich schon mega lustig gefunden, so yay, Ferien, und dann nach zwei Monaten so, hey, theoretisch habe ich alles verloren, also ich habe keinen Job mehr, nicht, wann komme ich zurück? Und dann habe ich schon Panikattacken gehabt, wo ich im Bett gelegen bin und meine Partnerin ist geschlafen und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht.
Schweiß geworden.
Am Schwitzen. Laufe in der Wohnung hin und her. Aber am Morgen natürlich das Lächeln aufgesetzt, damit sie ja nicht merkt, dass ich habe Panikattacke fast jeden Abend seit Monaten. Und ich habe erst im Nachhinein über das Geschwätz gesagt, im Fall ist mir gar nicht gut gegangen. Ja. Ein Jahr zuvor, ich einfach nicht wollen, dass du beunruhigt bist. Und das hatte ich auf jeden Fall während Covid. Ich habe wirklich nicht gewusst, was mit mir wird passieren. So kann ich zu meinem Job zurück. Und du denkst an all die Sachen, wie viel Zeit du investiert hast. Wie viel Geld ist einfach weg. Einfach von einem Tag auf den anderen einfach weg. Und das hätte mich schon mögen.
Ja,
und das habe ich auch schon gehabt. Und natürlich nach meiner Handverletzung.
Eben, du hast eine unglaubliche Handverletzung
dir
zugezogen, mit ganz vielen Schmerzen.
Ja.
Immer noch.
Ja. Leider. Ja.
Das ist bei mir Spot-Dreh passiert, oder?
Ja, genau. Ich hatte eine Popcorn-Schüssel in der Hand und gemerkt, es hält nicht richtig. Drücke es gegen meine Hand, bam, das Glas zerbricht. Und das grösste Glasstück habe ich mir hier.
Schnell, hallo.
Ja, in das Handgelenk reingekramt.
Nehmen wir mal schnell die Pulsalber drauf.
Ja, und alle Nerven waren halt durch. Sehnen durch. Blühtet, wie Gott weiss was. Und dann bin ich 8 Monate, musste ich alle Shows absagen. 8 Monate zu Hause mit Morphin. Und ich musste eine neue Show schreiben, hatte nur eine Hand. Dann kommst du auch. Dann ist schon Panik, wie du
denkst.
Also erstens mal eine Show schreiben, einhändig.
Ja.
Ich kann nicht auf eine Bühne gehen. Und die Show muss laufen. Weil so
und dann hast du noch die ganze Zeit Schmerzen, oder?
Und die ganze Zeit noch Schmerzen, Heilungsprozess. Da bin ich auch ein paar Mal schweißgebadet in der Nacht.
Und das hast du gemacht, dass das mental hast du gut überstehen konntest?
Ich glaube, meine Kleine hat mich ziemlich viel motiviert. Ich glaube, immer wenn ich kurz vor dem Aufgeben war, habe ich sie dann angeschaut und habe immer gedacht, nein, du hast keine Wahl. Also entweder losing is not an option. Ist entweder ziehst du es durch, oder suchst du etwas anderes? Und dann war ich wirklich von der Wahl. So, hey, gehe ich zu etwas zurück, wo ich nicht so viel Druck habe? Oder riskiere ich das jetzt nochmal und schreibe eine Show? und riskiert und
hey, und es ist ausgebucht. Man muss fast sagen, es ist fast alles ausgebucht, ja. Habe ich gestern Abend festgestellt. Ja. Timing läuft also noch bis Ende Jahr. Es gibt doch so ein paar Regionen gegen Herbst und so gibt es dann auch wieder Platz. Ja. Wieso sollen wir die so schauen?
Wieso sollen wir schauen? Hey, Timing, finde ich, ist so das Programm, das nahe ist an mir. Ich glaube, mega viele Leute können sich mit dem Programm identifizieren. Und du vergisst einfach deinen Alltag für zwei Stunden und kannst in einem Raum sitzen mit Menschen, die du sonst nicht willst und einfach eine mega gute Zeit haben. Und es ist nicht nur die Show an sich, die etwas bietet, sondern vorher und nachher haben wir auch Sachen für die Leute. Von dem her. Ich will kommen.
Vorher und nachher, das klingt ja spannend.
Ja, definitiv. Weißt, im Foyer haben wir ab und zu so Fotobox oder Games oder spezielle Drinks, die Leute können gehen, holen können. Und es geht together. Ich finde immer so, ich bin übertroffen, wenn Leute einfach kommen und ich sage, haha, und gehen nach Hause. Ich finde, man muss dann etwas bieten.
Und ich glaube, was man schon sagen darf, in der heutigen Zeit sind wir alle froh. Dürfen wir einen Abend lang irgendwo hinsitzen und mal ein bisschen lachen. Oh ja. Ich glaube, das brauchen wir alle, oder? Dass wir gut durch die Zeiten durchkommen, die doch von außen her gesehen sehr, sehr herausfordernd
sind. Ja, definitiv, ja.
Hey, danke vielmals, bist du da gewesen. Wie gesagt, dich sieht man, Timing, erfahrt auch viel von dir.
Ja. Ja, danke vielmals.
Danke auch. Und euch sehe ich hoffentlich ganz bald in der Sendung. Bis dahin, gute Zeit. Habt euch Sorgen. Tschüss.